Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Fragerunde. Und heute haben wir erstmal einen speziellen Gast, das ist der Frank Krämer, bekannt durch den dritten Blickwinkel und dem Projekt Multikulti trifft Nationalismus, Inhaber des Sonnenkreuzversandes und auch bekannt als Musiker, unter anderem von Heigerdom und Gitarrist von Stahlgewitter. Und ja, erstmal herzlich willkommen hier. Danke, dass du dich hier der Fragerunde stellst. Und ja, ich begrüße auch gleichzeitig noch meinen Moderationspartner Karl. Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Gut, und ja, dann fangen wir mal direkt mal an. Hallo Frank. Du hast ja einen YouTube-Kanal. Der heißt ja Der dritte Blickwinkel und du machst ja relativ fleißig Beiträge, relativ intellektuell auch, und der wurde ja zensiert, der wurde ja mit einer Zensur bedeckt, und vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über den E-Mail-Verkehr mit dem YouTube-Support erzählen und ja, wer da eigentlich absichtlich noch zum E-Mail-Beantworten eingesetzt wurde. Das wäre bestimmt interessant, das mal so nochmal zu hören.
Ja, das allererste Mal hatte ich eine Altersbeschränkung in ein Video reinbekommen, und zwar war das bei dem Video die Psychowaffen der Internazis. Daraufhin hatte ich mal nachgefragt, aufgrund welcher Aussage denn diese Altersbeschränkung reinkam. So, da hatte mir dann irgendeine Chrissy geantwortet, die schrieb dann, ja, da könnte sie sich jetzt nicht zu äußern. Ich sollte mal die Richtlinien mal durchgehen und dann werde ich schon fündig werden. Habe ich ihr gesagt, nein. Ich werde da nicht fündig, die sollen mir mal konkret sagen, welche Aussagen mit Zeitcode am besten, damit ich das gegebenenfalls ändern kann, und würde das dann nochmal hochladen. So, daraufhin sagte sie, nee, da könnte sie mir jetzt auch nichts zu sagen, sie müsste mal Rücksprache halten. So, und dann konnte sie mir aber auch sagen, dass in ihrer Rechtsabteilung mir niemand genau sagen könnte, was denn jetzt das Problem ist. Und ich solle wieder in den Richtlinien mal nachschauen. Habe ich gesagt, gut, wir drehen uns hier im Kreis. Sagt mir, was ich ändern soll, und ich ändere das. Ja, dann kam immer wieder auf diese Richtlinie der Verweis, und irgendwann habe ich dann einfach mal das Bild dieser Dame, Reichenstein heißt ja mit Nachnamen, ehemals die Linke, da hatte ich ein Bild eingebaut, wo die mit barbusig sich den Oberkörper da beschmiert hat. Bomber Harris do it again, was eigentlich auch schon viele andere YouTuber schon verwendet haben, aber ich habe da einfach mal einen Balken drüber gesetzt, über die Brüste, nochmal hochgeladen, und dann schien es in Ordnung zu sein. So, und dann hatte ich ja weitere Videos gemacht und hochgeladen, und ab Folge 9 habe ich dann auf einmal Post bekommen oder beziehungsweise Hinweise, dass meine Videos nicht mehr in der BRD zugelassen werden. So, dann habe ich diese Chris hier nochmal angeschrieben, und weil da ja Kontakt ja schon stand und die Adresse war ja eh dieselbe, und habe gefragt, was denn jetzt los wäre, und dann hat mir ein Falk geschrieben. Und der Falk meinte dann auch wieder mit dem Verweis auf die Richtlinien, also halt dieses, der ganze Tanz nochmal von vorne, aber ich bin da ja recht hartnäckig. Genau, setze ich mit den Richtlinien auseinander, und mehr könnte er mir nicht sagen, und ich habe dann natürlich wieder nachgefragt, und dann hat mir ein Ali geantwortet, wo ich einfach mal davon ausgehe, dass das einfach so eine reine Provokation sein soll, dass man mir da jetzt einen angeblich jemanden mit einem türkischen Namen, ob es jetzt ein Ali war oder auch nicht, sei mal dahingestellt, der sich dann da das Recht herausnimmt, mich zu zensieren, oder beziehungsweise er ja nicht, sondern er überbringt mir ja die Nachricht. So, aber da bin ich natürlich auch höflich geblieben. Hat dann aber alles nichts mehr gebracht, und dann habe ich mal dazu aufgerufen, ja, in meinem Netzwerk sich bei dieser besagten E-Post-Adresse beim Ali oder wem auch immer einfach mal zu melden und mal zu erfragen, was denn jetzt nun der Grund für die Sperrung meiner Videos ist. Und so wie ich das mitbekommen habe, waren das wohl einige, die das gemacht haben. Es gab natürlich auch wieder die man sagt, ah, es bringt ja alles gar nichts, und da ist ja nur ein Bot, der dir antwortet, und die lesen das ja eh nicht. Aber Fakt ist, dass nach dieser Aktion kein einziges Video mehr ja, für die BRD gesperrt wurde. Das Einzige ist, da wurden dann Monetarisierungen ausgesetzt, aber es ist mir im Grunde genommen egal, weil für mich ist ja wichtig, dass die Videos abrufbar sind. Ja, das war eigentlich so der Hergang, ne? Also wirklich konkret, ja, Begründungen gab es nicht. Also die Begründung war ja Hassreden, ja. Aber als ich wissen wollte, gegen welche Gruppe ich Hass verbreite, mit welchen Worten und am besten auch mit Zeitcodes, ja, dass ich mir das mal angucken kann. Und ich habe auch gesagt, mit einem Anwalt würde ich das gerne mal begutachten lassen, weil das ja in Richtung Verleumdung geht. Ja, das waren halt so die Sachen, die ich da denen geschrieben habe. Und mit dem Effekt halt, dass jetzt, ja, wie gesagt, seit Folge 10 ist nichts mehr gesperrt worden. Und ich gehe mal davon aus, dass das einfach damit zu tun hatte, dass sie wirklich massig an Post bekommen haben und ja, irgendwann damit überfordert waren. Also wie gesagt, es gibt immer diese Leute, die sagen, ja, nee, das wird ja alles automatisch irgendwie bearbeitet und das kriegt der YouTube überhaupt nicht mit, wie viele Leute da arbeiten. Ich denke schon, dass sie das mitkriegen, weil die müssen ja irgendwo auch auf Kundenwünsche eingehen. Jetzt vielleicht nicht wegen einer Kanalsperrung wie bei mir, aber andere Menschen haben ja auch andere Fragen zu anderen Themen und die müssen das ja irgendwie auseinanderklamüsern. Und deswegen denke ich, hat der Druck doch irgendwas gebracht.
Ja, das sollte man aber jetzt auch in der nächsten Zeit noch im Auge behalten, weil ab heute, dem 1. Oktober 2017, das Netzwerkdurchsetzung oder wie ich es nenne, Netzwerkzersetzungsgesetz in Kraft getreten ist. Und ja, wie das mit der Zensur wird, ja, darüber kann man nur spekulieren. Aber gut, danke dafür, dass du erstmal noch diese Geschichte bezüglich der Zensur erzählt hast. Und das mit dem Ali fand ich wirklich sehr imposant. Als du dein Video gemacht hattest, habe ich das gesehen und musste auch ein bisschen schmunzeln. Ja, um direkt mal noch eine weitere Frage stellen zu dürfen. Wird das Projekt Multikulti trifft Nationalismus mit Nana Domäne eigentlich noch fortgesetzt? Gibt es da irgendwelche Ideen oder also darfst du überhaupt was durchleiten? Gibt es Bestrebungen, das fortzuführen? Das wäre die Frage.
Also das gibt es auf jeden Fall noch. Aber das ist bei uns der chronische Zeitmangel. Also der Nana, der ist ja selbstständig, der macht ja teilweise so Imagefilme für Firmen oder macht auch seine Veranstaltung Connect and Celebrate. Da kommen dann Leute aus der Wirtschaft oder Künstlerszene und Promis zusammen und tauschen sich aus. Ich wurde auch mal zu eingeladen zu seinem Geburtstag. Das war ganz interessant. Selbst da gab es dann Leute, die mich darauf angesprochen haben, positiv, ne? Da sprangen dann auch hier so Leute rum wie der Mola, Adebesi, den kennt man ja noch von Viva. Mit dem habe ich mich jetzt nicht unterhalten. Aber ja, also das Projekt ist auf jeden Fall noch scharf, möchte ich mal sagen. Das gibt es noch. Aber halt, ja, aus Zeitmangel hängen wir da etwas hinterher. Geplant war noch eine Diskussionsrunde mit einem von der Piratenpartei. Die hatten ja in Köln diese Podiumsdiskussion gemacht. Da waren ja so ein Integrationsexperte war da, einer von Pro Köln, ein Libertärer und halt unter anderem noch der Jan Sikas von den Piraten. Und es ist relativ schwer, haben wir herausgestellt, Leute zu finden, die mit mir diskutieren wollen. Wir haben mehrmals eine Dame von den Grünen angeschrieben, aus Duisburg, meine ich. Schäfer oder so heißt die. Die engagiert sich auch stark gegen rechts. Und Nana hatte die einmal angeschrieben. Ich habe sie mal angeschrieben, ob sie nicht Interesse hätte, mit mir zu diskutieren. Da kam gar nichts zurück. Bei anderen Leuten hat man auch mal angefragt, die wollten alle nicht oder haben sich gar nicht gemeldet. Und der Jan Sikas, das ist einer, ja, der ist eigentlich relativ offen. Also ich sage mal, menschlich komme ich mit dem auch gut parat. Wir sind auch bei Facebook befreundet. Ich kommentiere ab und zu mal bei ihm, er mal bei mir. Und der würde sich da tatsächlich mal bereit erklären, sich dann mit dem Nana und mir zu treffen und zu diskutieren. Aber wie gesagt, das hatten wir eigentlich schon für den Juli geplant. Aber das ist aufgrund von ja, mal wieder die Zeitengpässen. Das ist ja alles, das machen wir alles in der Freizeit. Ich bin ja auch so privat stark eingebunden, Arbeit, Familie und alles. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall am Ball und ich bin auch noch mit Nana immer in Kontakt. Und sobald sich da irgendwie mal ein Zeitfenster auftut, dann wird dann auch von uns wieder was kommen.
Gut, dann gibt es hier eine ganz interessante Frage, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte von meinem letzten Interviewpartner, dem Langer. Um die Frage mal ganz kurz. Ich werde die ganze Frage vorlesen, aber danach nochmal die in einem Satz zusammenfassen, damit man das mal ganz kurz speckig hat. Wie bist du zu deiner Weltanschauung gekommen? Gab es Aha-Momente und wenn ja, welche? Oder war es eher ein langsamer Prozess? Hast du Anfeindungen von Hardlinern zum Treffen mit Nana Domena bekommen? Wenn ja, wie hast du darauf reagiert? Also kurz und knapp, wie war dein Wachwertprozess? Also wie und wann hast du so gemerkt, ja, okay, ich werde doch wohl irgendwie belogen und haben irgendwelche Hardliner dich angefeindet wegen dem Projekt mit Nana?
Ja, so Erweckungsprozesse, das war eigentlich während meiner Schulzeit. Ich war 2 Jahre auf dem Gymnasium, dann habe ich gewechselt auf die Realschule und das war mit der Hauptschule ein Gebäude und das war für meine Verhältnisse, also aus heutiger Sicht wahrscheinlich ein Witz, aber für meine Verhältnisse damals schon mit sehr hoher Migrantenanteil. Und ich war eigentlich so ein bisschen Rechtsrock mäßig angehaucht, trug dementsprechend auch einen Kleidungsstil und bin dann natürlich angeeckt. Ja, und das wurde noch, also eigentlich durch diese Konflikte auf der Schule mit vielen Türken eigentlich nur manifestiert und eigentlich nur bestätigt. Ne? Und die Reaktion der Lehrer war natürlich auch immer erstmal gegen mich und nicht gegen die, die mich da belästigt hatten, was eigentlich nur eine Bestätigung war. Ja, dazu kam dann Geschichtsunterricht, der absolut einseitig war. Also ich bin jetzt 40 Jahre alt. Ich habe auch noch Geschichtsunterricht erlebt, der relativ neutral war. Also die Aufgabe von Lehrern ist ja nicht Meinungen zu verbreiten oder zu vermitteln, sondern Inhalte. Und tatsächlich hatte ich auch noch Lehrer erlebt, die wirklich nur Inhalte vermittelt hatten. Gegen Ende meiner Schulzeit wurde das dann sehr, ja, dogmatisch halt, ne? Diese totale Deutschfeindlichkeit und diese Schuldneurosen wurden da eingehämmert. Und zu der Zeit war ich der einzige Jugendliche in der Schulklasse, der halt rechts war in dem Sinne. Und ja, da war natürlich dann auch natürlich die Trotzreaktion von mir da dementsprechend. Jedenfalls war die Schule war schon prägend, ja, einerseits, dass die Konflikte nochmal verfestigt wurden, aber ich auch in meiner Meinung, dass hier einiges schief läuft, dieses Einseitige, diese Fremdenverwürzung, also die durften quasi alles machen, was sie wollten, die ausländischen Mitschüler und ja, bei mir wurde dreimal nachgeschaut. Also ich war eigentlich ein guter Schüler, ja, ich war, als ich auf die Realschule kam, Klassenbester, da hat man noch Motivation, ne? Man muss ja was zeigen, wenn man neu in der Klasse ist. Und ja, also es hatte nichts mit meinen schulischen Leistungen zu tun, sondern wirklich nur die Konflikte aufgrund ja, Weltanschauung. Ich meine, was hat man mit 14, 15 für eine Weltanschauung? Man sieht Probleme, aber hat natürlich noch nicht den Fundus an Wissen und Hintergrundwissen, den man später bekommt. Ne? So, das waren eigentlich so die, ja, kann man sagen, Aha-Momente. Und seitdem hat sich halt meine Weltanschauung halt weiterentwickelt. Und mich zu dem gemacht, der ich heute bin.
Auch eine Frage, die vorher gestellt war, die relativ gut aufgenommen wurde, war die von El Principio. Wie schützt du deine Kinder, also Kinder, vor den Einflüssen der BRD-Doktrin und vor sozialer Ausgrenzung?
Vielleicht noch vom Langer, der hat ja noch gefragt wegen dem Hardlinern
So,
im
ja.
Treffen Langer Domäner. Da wollte ich vielleicht auch noch was zu sagen. Also mir persönlich hat keiner irgendwie negativ irgendwas geäußert, weil zum einen ist es ja auch überhaupt nicht im Widerspruch zu meiner Weltanschauung. Ja? Also der Nationalismus, das ist ja nicht dieser Chauvinismus, was man da gerne auf eine Stufe stellt. Oder Rassismus oder wie ich es dann in einem Video genannt habe, Realismus heißt ja nicht Rassenhass oder dass ich sage, das sind mindere Menschen, mit denen ich mich nicht abgebe. Ich habe immer über Ecken gehört, dass es wohl einige Kameraden gab, die dann gesagt haben, hier, der redet mit dem Neger, da geht ja gar nicht. Ja, warum nicht? Ich meine, ich kann nur jedem meine Weltanschauung erklären, auch wenn er schwarz ist. Und wenn man das vernünftig macht, dann können sogar auch Andersrassige diese Weltanschauung nachvollziehen, weil die nämlich zu großen Teilen noch nicht so toleranzverseucht sind wie die Einheimischen. Und vieles sehen die sogar als vollkommen normal. Also wenn ich nochmal auf die Podiumsdiskussion eingehe, ich hatte mich danach, also waren auch Ausländer da und ich habe mich danach noch mit einem anderen Schwarzen unterhalten, beziehungsweise diskutiert habe ich mit einer Deutschen, die war mir da aber nicht so wohlgesonnen. Und komischerweise der Schwarze, der hat mir in allem recht gegeben, ne? Sei es Vererbung von Verhaltensweisen und weil er auch sagte, selbst in Afrika, die afrikanischen Stämme, ja, die sich da gegenseitig abschlachten, selbst da gibt es Unterschiede im Verhalten, in der kulturellen Identität und dass das eigentlich vollkommen normal ist, was ich da sage und absolut nachvollziehbar, ne? Ja. Aber nochmal zu einer Anfeindung, also wie gesagt, mir gegenüber hat keiner gesagt, dass das irgendwie verwerflich sei. Ich habe immer nur über andere Kameraden, dass sich da irgendwer, Einzelpersonen drüber aufgeregt haben oder das nicht nachvollziehen können. Aber das war eine absolute Minderheit.
Gut, dann stelle ich noch eine Frage, die ich mir vorher notiert hatte. Bezüglich deines Versandes, wo du auch Nahrungsergänzungsmittel und halt Sportprodukte vertreibst. Wie wichtig schätzt du denn, um das nochmal hervorzuheben, weil es ist sehr wichtig, aber für wie wichtig schätzt du denn, dass die Patrioten langsam körperlich auf ein Niveau kommen, wo die Kondition ausreicht, wo auch ja, die Kraft ausreicht, um quasi für die kulturelle Bereicherung gewappnet zu sein, um für die heutige Gesellschaft eigentlich ja, richtig aufgestellt zu sein? Also es ist klar, dass es wichtig ist, aber vielleicht kannst du noch dazu ein paar Worte verlieren.
Ja, das finde ich eigentlich essentiell, ne? Man muss körperlich fit sein, am besten auch Kampfsport machen, weil die Konflikte, die nehmen halt zu, die wir ja importiert bekommen. Und ja, das sehe ich eigentlich schon fast als Pflicht an, ne? Ich sage immer, dein Körper ist dein Tempel. Das ist zum einen hat das schon was mit einer gewissen Selbstachtung zu tun, dass man ja so ein Selbstwertgefühl oder ja, wie soll man das sagen? So, ja, fast schon Selbstachtung, ja. Also man muss sich ja wohlfühlen in seinem Körper. Und gesunder Geist, gesunder Körper, das ist bei mir eben eine Einheit, ne? Und wie gesagt, diese ganzen Konflikte, die ja schon da sind, die werden ja eigentlich, wird ja nicht besser, es wird ja eigentlich nur noch schlimmer. Und da finde ich es eigentlich fast schon ja, verwerflich, wenn man sich nicht darauf vorbereitet oder nicht darauf vorbereitet ist. Ich habe da auch mal vor, mal ein Video drüber zu machen, auch mal den Unterschied. Es wird immer gesagt, gewaltbereit, das ist so schlimm. Ja? Also es gibt für mich einen Unterschied zwischen gewaltbereit und gewalttätig. Jeder Mensch muss gewaltbereit sein. Ja? Wenn ich sehe, dass meine Frau oder meine Tochter irgendwie belästigt werden, dann muss ich bereit sein, Gewalt anzuwenden, um die zu schützen. Das hat nichts mit Rauditum oder Schlägertum zu tun, sondern einfach mit Wehrhaftigkeit. Ja? Und da sehen wir auch wieder, wie gewisse Begriffe stigmatisiert werden, negativ aufgeladen, dass wir diese ja, Eigenschaften oder diese Begriffe, was das bezeichnet, dass wir da so eine Art ja, allergische Reaktion bekommen. Gewalt, oh Gott, Gewalt ist schlimm. Gewalt ist sicherlich nichts Tolles, aber es gehört zur menschlichen Natur dazu. Und wenn jemand sagt, ich lehne Gewalt total ab oder ich wehre mich nicht, ich lasse mich lieber verprügeln, gut, das sind dann die von der Evolution als erstes ausgemerzt werden.
Ja, vollkommen korrekt. Das sind dann also die kriegen ihre eigene Ideologie ja auch dann selber vors, ja, vors Gesicht geworfen, wenn sie dann sehen, wenn sie dann da stehen und nichts im Endeffekt können und dann die eigenen Leute, die man reingeholt hat, dann einen im Endeffekt alt aussehen lassen. Gut,
Genau. Vielleicht noch hier, wir hatten jetzt die Frage vom Il Principe, wie schützt du deine Kinder vor den Einflüssen? Das ist nämlich eine wichtige Frage, auch eine gute Frage. Ich habe damals, als ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, wurden wir uns schnell einig, dass wir keinen Fernsehapparat brauchen, weil das die meiste Toleranzvergiftung und diese Demokratieverseuchung, die nehmen die Menschen immer über das Fernsehen auf. Ja, möglichst zu irgendwelchen Zeiten, wo sie dafür besonders empfänglich sind. Nach der Arbeit ist man ausgeruht, dass, sag ich mal, die Schutzwände, die man sonst tagsüber hat, die fahren runter und man ist offen für jegliche Beeinflussung. Also wir schauen halt kein Fernsehen. Klar, wir haben ein Fernsehgerät, aber da kommen dann ausgewählte DVDs, werden dann geschaut, weil total technikfeindlich halte ich für schwachsinnig heutzutage. Es gibt ja Leute, die wollen keinen Computer, kein Fernsehen, kein Telefon. Also ist immer eine Frage, warum man darauf verzichtet. Wenn man wirklich seine Ruhe hat, ist das ja in Ordnung. Aber so sektenmäßig halte ich das überhaupt nicht für sinnvoll. Man muss ja auch, wir sind ja nicht technikfeindlich, sondern oder fortschrittsfeindlich, sondern wir sind gegen die Moderne. Ja, und das ist für mich ein Unterschied, ob jemand modern ist oder fortschrittlich. Modern, es steckt das Wort ja schon drin, Mode, das sind Dinge, die kommen und gehen. Das heißt, das sind Zeiterscheinungen. Ja, und die lehnen wir ja ab. Wir stehen ja für Tradition und Kontinuität und nicht für irgendwelche wandelnden Trends und Moden. Ja. Aber trotzdem sind wir ja für den Fortschritt. Das ist nämlich ein Unterschied, den ich hier nochmal herausstellen wollte. Und wie man sich da ein vernünftiges Umfeld schafft, ja, durch deutschfreundliche parallele Strukturen halt, ne, dass man sein Umfeld mit Bedacht auswählt, und das kriegen ja auch die Kinder mit. Ne. Also gut, ich werde natürlich nicht sagen, wenn meine Tochter jetzt vielleicht mal ein ausländisches Kind zum Geburtstag einlädt, dass ich da jetzt nicht direkt sage, nee, darfst du nicht und so, weil dadurch macht man das ja auch wieder interessant. Ne. Also vieles, das kriegen Kinder auch unbewusst von alleine mit. Da muss man gar nicht, ich halte auch nichts davon, Kinder zu indoktrinieren. Vieles, das merken die schon selber intuitiv. Es ist manchmal erstaunlich, was die schon fassen können oder auffassen und kombinieren können, ohne dass man da großartig jemanden zu veranlassen muss.
Gut, dann wird jetzt der Karl noch die Zuschauerfragen stellen. Karl?
Ja, Frank, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, was du da genannt hast, mit diesen parallelen Strukturen. Ich glaube, war das dein Wortfall? Ich meine ja.
Ja, ja, genau, oder Parallelgesellschaft, eine deutschfreundliche Parallelgesellschaft halt, ne, wie man es auch nennen möchte.
Genau, das war auch quasi, also gab es auch einen guten Anknüpfungspunkt vorhin mit der Wehrhaftigkeit. Ja, also ich sehe es ja durchaus so, dass man, also Wehrhaftigkeit ist ein wichtiger Aspekt, aber da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern, unter welchen Aspekten da es überhaupt Sinn ergibt, sich da lokal zur Wehr zu setzen. Und da stellte Bernhard die Frage, also es knüpfte an, was du von der Option hältst, dass sich die Bewegung Land kauft oder entsprechend Unternehmen gründet. Dass man also entsprechend sich wirklich Freiräume schafft, weil du hast ja selbst gesagt, parallele Strukturen, das sagt es ja, dass es parallel ist, während ja das Kaufen von Land ja wirklich eine Abschottung bedeutet, beziehungsweise dann hat man ja innerhalb dessen, wo man sich da was gekauft hat und sich da was aufbaut, hat man ja keine Parallelität mehr, sondern wirklich eine Abgrenzung. Wie siehst du das?
Also einmal die Sache mit dem Land kaufen finde ich eine gute Option. Ich komme ja aus dem verseuchten Nordrhein-Westfalen und die Zustände hier sind ja auch, also da, wo ich wohne, geht es noch einigermaßen, aber man merkt ja auch schon ja mehr als schleichend die Verfallserscheinungen, die wir hier haben. Diese Parallelstrukturen, da sehe ich in Mitteldeutschland eigentlich ganz gute Chancen, dass man da noch was auf die Beine stellen kann. Es gibt ja schon Bestrebungen halt von nationalen Leuten da Höfe oder Grundstücke oder Objekte aufzukaufen und diese dann halt eben mit Gleichgesinnten ja zu bewohnen und sich halt eben dadurch Freiräume zu schaffen. Also ich sehe das jetzt weniger als eine Art von Abschottung, weil man ist ja durchaus jetzt nicht abgekapselt in dem Sinne, sondern man schafft sich ja Freiräume. Ja, und ich vergleiche das immer ganz schön so mit diesem türkischen oder orientalischen Parallelgesellschaften, die machen das halt eben einfach durch ihre Präsenz, ja, die sind halt eben da, schließen sich zusammen, unterstützen sich und haben somit auch einen, oder bauen ihren Einflussbereich aus. Also jetzt mal auf uns bezogen, weiß ich nicht, wenn irgendwie ein Stadtteil von Dresden oder irgendwelche dörflichen Gegenden, wenn da 30, 40 Leute von uns hinziehen, dann kann man ja ruhig auch an Wahlen teilnehmen. Ja? Dann stellt man einfach einen Bürgermeisterkandidat auf, guckt dann, je nachdem mit Stimmrechten, dass man den halt eben dann vielleicht zum Bürgermeister hochhieft. Also ich halte jetzt nichts davon, sich jetzt eine Scheune zu kaufen, da dann ein Königreich auszurufen, wie es manche machen. Das finde ich jetzt für weniger sinnvoll, sondern wirklich die Strukturen, die das System halt hat, zu nutzen, aber das halt eben in unserem Sinne umzugestalten, eben so, wie es die fremden Besatzer und Siedler machen. Dass es funktioniert, das sehen wir ja bei denen. Sogar sehr gut funktioniert das. Selbstverständlich wird man uns da mehr Steine in den Weg legen, als man das bei den Bereicherern tut. Ganz im Gegenteil, da wird ja alles unterstützt, dass diese Strukturen noch verfestigt werden. Ja, man sorgt ja für Millionen von Nachschub für diese Parallelgesellschaften. Aber das, denke ich, ist für uns auf jeden Fall eine gute Option, dass wir uns auf uns besinnen und unter unseresgleichen auch so eine Art Kraftquelle halt finden. Gemeinschaft ist nun mal wichtig und Gemeinschaft lässt sich auch nur mit den Menschen betreiben und ausleben, die mit mir auf einer Wellenlänge sind.
Da stellt sich mir jetzt die Frage, also wenn wir jetzt die Gesamtsituation betrachten, jetzt kann man natürlich sagen, dass die, die Konkurrenzgemeinschaften, die ja das tatsächlich praktizieren, die hier landfremd sind, die haben ja jetzt einen natürlichen Zuwachs. Einerseits durch Einwanderung, andererseits auch, weil die halt diese Populationen halt selbst eine ganz andere demografische Entwicklung haben. Ja, die kriegen halt entsprechend viele Kinder, wir nicht. Das heißt, wenn wir jetzt natürlich für solche Projekte Leute gewinnen wollen, müssen wir das letztendlich eher wenig, also natürlich ist Kinderkriegen immer wichtig, aber wir müssen halt vor allem Leute davon überzeugen. Und genau das fragt eben auch der Heimatfan, wie können wir mehr Menschen für unsere Sache gewinnen, um Zuwachs im patriotischen Lager zu bekommen?
Naja, er schreibt mir das Parkbank-Projekt.
Ist das ein Begriff, das Parkbank-Projekt? Ich kenne es tatsächlich nicht.
Achso, ja, nee, das war nämlich so, ich hatte ja mal diesen Freundeskreis Rhein-Sieg initiiert, Anfang 2015, und habe einfach mal bei Facebook gepostet, hier, wir kommen aus dem Rhein-Sieg-Kreis und ist halt deutschfreundlich, der kann sich immer bei mir melden, zwecks Vernetzung. So, und das ist halt immer, das haben sich dann wirklich Leute gemeldet, ein paar kannte ich schon von früher, kamen auch neue Leute dabei, so neu aufgewachte. Und heute hatten wir auch wieder ein Treffen, da waren wir auch über 30 Leute, auch Familien dabei, also eine ganz gute Truppe. Und wir hatten in Windeck, haben wir eine Bank renoviert. Also das war so ein Aussichtspunkt, wir hatten ein paar Schreiner, haben wir bei uns in der Gruppe und handwerklich Begabte. Und da haben wir einen Aussichtspunkt, eine Bank haben wir komplett neu renoviert und so ein Geländer, das da am Verfallen war, weil können Kinder abstürzen und alles. Und das hat dann so große Wellen geschlagen. Der Express hat berichtet, Generalanzeiger, Rhein-Sieg-Anzeiger, rechte Gruppe, im Fernsehen kam es sogar auch, ja, dass eine rechte Gruppe da Revier markiert, eine Bank aufbaut und mit einem rechten Spruch versieht. Also der rechte Spruch auf der Lehne der Parkbank lautete dann doch einfach nur Freundeskreis Rhein-Sieg und das Datum, als wir dann die Bank renoviert haben. Ja, und interessant, also all die Jahre hat sich keiner um die Bank gekümmert, aber als wir die dann renoviert haben, hat sich die Stadt dann doch dazu genötigt gesehen, doch zumindest die Rückenlehne auszutauschen, um unseren Schriftzug zu entfernen. Das hatte ich mal auch in einem Video vorgestellt. Muss ich gerade mal schauen. Ich meine, das war Folge 12, Bank des Schreckens, glaube ich, hieß das. Und das waren halt so diese gemeinnützigen oder ein gemeinnütziges Projekt, was wir gemacht haben. Und im Express gab es sogar so ein Barometer, die Holzbank des Grauens, genau, Folge 12 ist das, kann man sich gerne mal anschauen bei mir auf dem Kanal. Bei Express gab es so ein Stimmungsbarometer, da konnte man abstimmen, ob denn dieser Schriftzug verschwinden soll oder nicht. Und die Kommentare, die waren total göttlich, also die haben sich alle kaputt gelacht und was denn dieser Schwachsinn soll, wenn junge Menschen da in eigener in Eigenregie kostenfrei, also auf eigene Kosten, da eine Bank renovieren. Ja? Also absoluter Pluspunkt für uns. Der Schuss ist voll nach hinten losgegangen. Wir haben dann auch wieder neuen Zulauf bekommen. Also Leute haben uns angeschrieben hier aus dem Rhein-Sieg-Kreis, wollten uns halt kennenlernen. Und ja, das sind halt solche Projekte, wo man eigentlich ganz gut Leute auch erreichen kann. Ne? Man muss, also so habe ich das jetzt eben festgestellt, eine Gruppe, die auch Gesicht zeigt, die Ansprechpartner ist für viele Unzufriedene. Und dann halt eben, wenn man das den Leuten vernünftig vermittelt, dann kann man die Leute auch erreichen.
Was du erzählt, das ist natürlich wieder so ein Paradebeispiel für das, was in dieser Republik falsch läuft. Ne? Also es gibt ja so unsägliche Sachen, die jeden Tag in diesem Land passieren. Und die sind auch mittlerweile in der Anzahl so groß, ja, dass man auch, dass eigentlich wirklich jedes Regionalblatt damit gefüllt werden könnte. Aber nein, wegen so etwas wird dann ein großes Fass aufgemacht.
Ja,
ja, das ist natürlich typisch. Ja. Ja, ich finde es schön, ja. Also es ist natürlich immer wieder wichtig, dass sich da die Kameraden entsprechend vernetzen und dass man da auf jeden Fall konkrete Projekte umsetzt. Das ist nicht mal, ja, der Weg zum Ziel ist jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber letztendlich läuft es natürlich darauf hinaus, dass wir die Komfortzone verlassen müssen.
Nichtsdestotrotz. Genau. Es muss auch nicht immer, vielleicht nur als Nachsatz, es muss auch nicht immer eine total straff organisierte Organisation sein. Also wir haben keine Mitgliederlisten, man kennt sich halt, ne? Ich verschicke dann immer Einladungen, wer Lust hat zu kommen, der kommt. Aber das ist ja gerade für Leute interessant, die jetzt frisch aufgewacht sind, nenne ich es mal. Ne? So, dass die müssen noch nicht auf Demos rennen oder sonst irgendwie, sondern die sollen erst einmal die Leute sehen in echt und kennenlernen und sehen, dass das halt nicht diese Monster aus dem Fernsehen sind. Und das bringt uns ja auch schon ein ganzes Stück weiter, weil die erzählen das ja auch weiter, ne? So nach dem Motto, hey, ich habe jetzt mal hier welche von denen getroffen, voll normale Leute, die reden ganz normal, Familie mit Kinder, ja, normale Jugendliche dabei, alle Altersgruppen. Das ist ja viel, damit erreichen wir viel mehr und können diese Stereotypen zerbrechen, die die anderen über uns aufbauen, eben dadurch, dass die Menschen uns einfach kennenlernen und sehen, wie wir wirklich selber sind.
Ja, und nichtsdestotrotz, also es ist natürlich absolut wichtig, dass man sich vernetzt. Nichtsdestotrotz ist es ja ein offenkundiger Sachverhalt, dass es bereits entsprechende patriotische Organisationen und Parteien gibt. Und deswegen hat auch von Mülleimer-Pudding gefragt, wie stehst du zu den verschiedenen nationalen Organisationen und Parteien? Wenn du möchtest, könntest du da gerne einmal kurz stichwortartig da durchgehen. Ja, es gibt ja mehrere entsprechende Parteien, aber auch andere Organisationen wie die IB. Was hältst du allgemein von diesen Strukturen?
Ja, also generell, also Organisationen, Parteien. Man muss natürlich sehen, was will man? Ja? Also wenn man jetzt eine Partei hat, wir sehen das da jetzt wie die AfD zum Beispiel, wo die AfD antritt, brauchen ja andere rechte oder nationale Parteien ja nicht antreten, weil sie chancenlos sind. Kann man jetzt gut finden oder nicht? Ich bin jetzt auch nicht so der typische AfD-Anhänger. Ich verorte mich dann da eher Richtung NPD, weil da die soziale Frage ausgeprägter ist. Generell finde ich Organisationen auf jeden Fall nicht schlecht. Also in diesen Organisationen oder Parteien auch sind ja immer Menschen und diese Menschen will man ja auch kennenlernen. Und wenn man sich jetzt nicht unbedingt durch Wahlen die große Wende erhofft, also ich tue es nicht, ja, aber ich sehe halt diese Organisationsform immer als auch zum Vernetzen halt gut oder Aufklärungsarbeit zu betreiben. Die Parteien, die sind eine Art Auffangbecken oder Anlaufstelle, besser gesagt, eine Anlaufstelle für Leute, die halt unzufrieden sind und die halt nach Alternativen suchen. So, wobei ich jetzt sagen muss, dass zum Beispiel so eine 1%-Bewegung, die ist da vielleicht sogar noch besser geeignet als eine Partei. Ne? Die IB habe ich jetzt auch absolut kein Problem damit. Ich weiß ja, dass ein paar von denen meine Sichtweise oder allein meine Bezeichnung Nationalist irgendwie verpönen oder das irgendwie schlecht finden oder meinen, das würde uns nicht weiterbringen. und weiß zwar nicht wirklich genau warum, ich weiß nicht, ich denke mal, die verwechseln wohl Nationalismus mit Chauvinismus, oder mir erzählte mal einer, die würden den Nationalismus ablehnen, weil irgendwie der französische Nationalismus irgendwelche regionalen Eigenheiten eingeebnet hat. Also ich kann nicht erkennen, dass das irgendwann in Deutschland mal so gewesen ist. Und so ist es auch nicht mein Ziel. Also auch in einem nationalistischen Staat, da wird der Bayer bayerisch sprechen dürfen und wie auch immer. Ne? Also Organisationen machen auf jeden Fall Sinn. Ich finde es immer nur kontraproduktiv, wenn dann einige Leute ihre Führerrizis kriegen und mit Abgrenzung und sich selbst dann als das einzig Wahre darstellen. Braucht kein Mensch. Ja? Wir brauchen eigentlich auch immer nur weniger Parteien und weniger Organisationen. Dafür dann halt eben die Menschen, die sich anschließen wollen, sollen sich dann eben dann an diese wenigeren, aber dafür wachsenderen Organisationen wenden. So sehe ich das halt.
Nun hat man natürlich grundsätzlich im patriotischen Lager da ja auch eine gewisse Diversität. Und also ich sehe es so, dass diese Diversität, also jetzt nicht im Sinne von Multikulturalismus, aber im Sinne von verschiedenen Organisationsformen, im Sinne von verschiedenen Strukturen durchaus recht sinnvoll sein kann. Aber diese müssen natürlich dann auch, wenn es dann um konkrete Aktionen geht, möglichst auch zusammenarbeiten. Also was ich mich da halt immer wieder frage ist, es gibt ja immer wieder diese gewissen Anschauungskämpfe. Die IB ist ja relativ europazentriert und ist ja nun gar nicht mal so sehr auf die Ethnie zielt sie ab, sondern auf die Identität. Und die Identität kann ja auch was anderes sein, ja, während die AfD als Beispiel ja als vor allem eine Partei ist und es versucht halt möglichst vielen recht zu machen. Worauf ich meine Frage jetzt gerade abzielt oder worauf ich hinaus möchte, ist, dass man ja, je konkreter man wird und je, wie soll ich sagen, ja, je radikaler die Aussagen sind, desto eher kann es ja sein, dass man Kameraden eventuell verschreckt. Und es gibt immer wieder Punkte, wo Kameraden gegeneinander anecken. Und diesbezüglich würde ich gerne die Frage von Donauberserker einfach mal in den Raum stellen. Und zwar, inwiefern steht Stahlgewitter für alles, was sie so in den Texten sagt und singt? Und was davon ist pure Provokation? Wie siehst du das? Also verstehe bitte die Frage jetzt nicht falsch, ja. Nur ist natürlich immer wieder eine interessante Frage, ja. Was ist wirklich dafür da, dass man aneckt und was ist dafür da, also was ist dafür da, dass man darüber kontrovers diskutiert, weil man sagt, okay, das ist einem wichtig, und was ist dafür da, dass man einfach mal, ich sag mal, den jugendlichen Heißsporn einfach mal herauslässt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich sag mal, mit Stahlgewitter, da vertun wir ja kein Parteiprogramm oder sprechen für irgendeine spezielle Gruppe, sondern wir thematisieren eine Weltanschauung, die halt des Nationalismus. So, dass man da auch mal überspitzte oder Stilmittel halt der Überspitzung nutzt. Oft zitiert das Lied Schwarze Division, eine Division nach Kreuzberg. Gut, das ist natürlich auch ein wenig Provokation dabei, aber das ist für Rockmusik halt vollkommen legitim. Ja? So, das ist andere Rockbands, die werden dann auch ein bisschen deutlicher, gerade was so im Death-Metal-Bereich ist. Ja, gut, ich meine, ich will jetzt nicht da einzelne Texte sezieren. Ja, also wir stehen halt für eine Weltanschauung, für eine wehrhafte Weltanschauung. Das bringen wir halt in den Texten rüber. Ja, weiß ich nicht, da hätte mir dann der Kollege mal vielleicht ein paar Textauszüge als Beispiele bringen sollen, ja, was jetzt Provokation und was ist. Also ich sag mal so, unsere Texte sind ja schon so verfasst, dass die nicht so diese typischen Szene-Subkultur-Geschichten behandeln, sondern schon, wie ich schon sagte, diese weltanschaulichen Sachen halt. Ne?
Ja, nun muss ich ja sagen, also ich selbst bin ja im Herzen Metaller und ich höre halt auch die entsprechende Musik, und wenn man sich das jetzt hier als Deutscher anhört, ja, wie zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal Metallica als die wahrscheinlich bekannteste Metalband. Ja, wenn man sich da einige Texte von denen, wenn man die einfach mal 1:1 ins Deutsche übersetzt oder Slipknot oder dergleichen, ja, was da letztendlich dabei inhaltlich herauskommt, ja, dann stellt man fest, dass die Rockmusik oder alles, was in diese harte Richtung geht, ja, die Texte sind halt auch im Englischsprachigen, sind sie halt grundsätzlich hart, ja. Also ja, es ist eben auch ein Parteiprogramm, ne?
Vielleicht kann ich da noch ganz kurz mich mit einer Frage einbringen, die halt ganz speziell noch zu dem Metal passt. Da wir das auch schon vorher so abgesprochen hatten und du den nicht so ganz verfolgst. Ja, wie ist so dein Bild bezüglich Varg Vikernes und seinem YouTube-Kanal The Tulin Perspective? Also hast du da eine spezielle Meinung? Findest du das gut oder ist es eher ja, destruktiv oder naja, halt deine Meinung bezüglich Varg.
Kann ich leider gar nichts mehr zu sagen. Also ich habe natürlich früher Bozum gehört und auch Varg Vikernes, als er hier die Heidenfront gegründet hatte in Norwegen. Aber ich habe eigentlich so, nachdem er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, also ich habe auch so diese ganze Metal-Szene eigentlich gar nicht mehr verfolgt. Also ich bin auch gar nicht auf dem Laufenden, was er da für Thesen vertritt. Ich hatte mal, weiß nicht, mal ein paar Diskussionen mal mit Kumpels gehabt, die meinten, da wird da ziemlich konfuse Dinge da erzählen. Also wie gesagt, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich habe mich damit nicht befasst und kam jetzt auch zu der Person, das, was er heute macht, kann ich mich einfach nicht zu äußern, weil ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt.
Okay, ich würde gerne noch mal umschwenken. Und zwar, ja, was so die Zukunft angeht oder was man machen könnte. Und zwar hat hier Creation of Death gefragt, was du aus dem Gespräch mit Nana Domina mitgenommen hast. Und die eigentliche Frage, die, wie ich finde, tatsächlich interessantere, hältst du eine Querfront potenziell für möglich? Wobei sich da natürlich auch wiederum klar die Frage stellt, Querfront mit wem?
Ja, ich denke mal, weil er, also auf Nana jetzt bezogen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Ausländern oder ja, also ich sag mal so, ich will ja auch nicht so eine Multikulti-Truppe haben. Es gibt ja, ich habe auch von Ausländern, also auch nicht-europäischen Ausländern, viel Zuspruch bekommen, die auch gesagt haben, es muss eine deutsche Mehrheitsgesellschaft geben. Die sind ja hier hingekommen, um nicht die gleichen Verhältnisse zu haben, vor denen sie geflüchtet sind und diese Verhältnisse haben nun mal was mit den Menschen zu tun. Und wenn ich die Menschen alle hier reinlasse, dann habe ich logischerweise auch die Verhältnisse. So, ja, wie da jetzt eine Querfront aussehen könnte, weiß ich nicht. Weil, ja, wir haben ja das Problem, also ich will natürlich jetzt hier nicht irgendeine Multikulti-Truppe haben, nur weil alle gegen Merkel sind und dann lustige Vermischung und dergleichen. Ich sag mal so, getrennt marschieren, vereint schlagen, sicherlich, auf jeden Fall. Aber ich würde jetzt hier keine großartige Verbrüderungen oder sonst irgendetwas wünschen, auch mit einwanderungskritischen Ausländern, ne? Zum Beispiel finde ich es auch nicht gerade sinnvoll oder ich kann es nicht nachvollziehen, wenn dann bei der Pegida dann irgendwelche Schwarze sprechen. Ich kenne ja auch hier diesen, der kommt aus dem Ruhrpott, Menga, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der heißt, auch ein Schwarzer. Vieles, was er sagt, ist natürlich richtig, ja, dass hier Schwarze hinkommen oder generell Einwanderer lassen die Sau raus und die Deutschen werden hier halb totgeschlagen, nichts passiert. Klar hat er recht, ne? Aber dafür brauche ich keinen Schwarzen, der mir das sagt oder ja, das,
Ja, das ist
also
auch.
Front halte ich jetzt für zu übertrieben, ja.
Ja, das ist auch das, was ich mir immer so denke, ne? Also da hat man im Prinzip das schon so verinnerlicht, dass man als Deutscher gewisse Sachen nicht sagen darf, dass man sich letztendlich den Ausländer heranholen muss, um
Eben,
bestimmte
genau.
Sachen aussprechen zu dürfen, ja? Oder der spricht dann stellvertretend für einen.
Ja, und
Ja,
das ist
das.
halt eben arm, ne? Ich war bei einer Lesung von Perinci in Bonn gewesen und da war dann auch eine Dame von irgendeiner libertären Partei und die, ach Mann, die sind ja so mutig und so toll, ja. Da frage ich mich, also der sagt genau das Gleiche, was die NPD seit 20 Jahren sagt, aber mit der NPD würde sie sich nie an einen Tisch setzen und sagen, sie sind so mutig, ja. Da wird sie dann wieder fleißig distanziert. Ja, also ich brauche keine Ausländer, wie du schon sagst, zum Vorschieben, um Probleme anzusprechen. Das schaffe ich schon alleine, ja.
Wobei ich da auch immer das Problem sehe, wenn dann so der, ich sag mal, Konservative sich in seiner Wohlfühlzone durch Ausländer gestörte Deutsche dann plötzlich versucht, da seine Meinung zu artikulieren, läuft das halt auch sehr oft auf dieses, ich bin kein Rassist, aber ja, hinaus, womit die Leute natürlich dann nicht nur ihre eigene Position schwächen, sondern wo man dann auch, ja, also dieses Wort aber ist dann halt auch schon das Problem. Also
Genau.
das ist so meine Ansicht,
Dann
ne?
schon in eine Verteidigungshaltung. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Vielleicht ein Beispiel, gerade auch mit dem Nana. Wir hatten mal einen Videodreh gemacht mit Katamaran Films aus Köln. die, der kennt die, das ist eine Bekannte von ihm, Caro Lobig heißt die, die wollte uns, oder hat uns eingeladen zu einem Videodreh und hat gesagt, hier, die machen eine neue Reihe, Gegenüber heißt die, und da sollen sich konträre Menschen an einen Tisch setzen und diskutieren. Ach ja, gut, ich kenne die nicht, dann mache ich zum Nana hier, sind die vertrauenswürdig, meinte er, ja, können wir machen. So, dann haben wir das mal gemacht. Dann sind wir dann hin. Erstmal sollten wir uns ein Thema aussuchen. Wir haben das Thema Respekt, haben wir uns ausgesucht, über das wir diskutieren wollten. Das kam dann gar nicht aber so zur Sprache, sondern die Dame hat dann immer so Wörter eingeworfen und wir sollten uns dazu äußern. So, und dann sagte sie dann zu mir, ja Frank, was sagst du denn, wenn zu dir jemand sagt, du wärst ein Nazi? Ja, so, natürlich wollte die jetzt, dass ich mich voll distanziere, nee, bin ich ja nicht, und da irgendwie mich rauswinde, habe ich ihr gesagt, ja, wenn das einer sagt, dann ist es halt so, man, ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Der kann mich gerne als Nazi bezeichnen. Ja? Und meine ich, und außerdem finde ich das ein sehr gutes Werkzeug als sozialen Filter, habe ich ihr das erklärt. Ja? Nämlich nach dem Motto, wenn mich Leute kennengelernt haben, sehen, auch der ist ja nicht ganz in Ordnung, dann über Dritte erfahren, ja, der ist ja ein Nazi. Und wenn die mich dann meiden, dann sind das oberflächliche Menschen, mit denen ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen möchte, weil das pure Zeitverschwendung ist. So, das habe ich dann so gesagt. Und anhand ihrer Mimik war das dann eine Antwort, die sie gar nicht erwartet hat. Und das wurde dann natürlich auch nicht gesendet. Also die haben das nachher auf 12 Minuten zusammengeschnitten. Da mich die Dame mittlerweile geblockt hat, aus irgendeinem Grund, kann ich auch nicht mehr, also die haben das nur auf YouTube hochgeladen. Ich denke aber mal, die haben das wieder gelöscht. Ja. Also das zum Thema, sich in die Enge treiben lassen. Also das darf man nicht machen. Und ja, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich bin da gerade so einen Vortrag am Ausarbeiten. Den werde ich mal im November halten bei einer Veranstaltung. Den wird es dann auch auf YouTube geben. Und da gehe ich genau darauf ein, ja, dass man sich halt eben Begriffe zum einen nicht streitig machen lässt, zum anderen die verteidigt, weil es bringt absolut nichts, irgendwelche Begriffe aufzugeben und sich neue zu suchen, weil die werden nämlich irgendwann genauso kriminalisiert. Und was macht man dann? Ja, sucht man sich wieder neu? Das ist ja ein unendliches... unendliche Geschichte, und darauf darf man sich gar nicht erst einlassen. Und wenn zu mir einer sagt, du bist ein Nazi, ja, und dann bin ich es halt eben.
Ja, ja, das ist halt immer diese Rechtfertigungshaltung, in dem ja, man hineingedrängt werden soll. Und wenn man auf das Spiel eingeht, ja, dann verliert man. Ja. Bevor ich zu der nächsten Frage komme, ja, für mich, ich persönlich antworte auf die Aussage, du bist doch ein Nazi, immer, nein, ich bin kein Sozialist.
Ja, ja, oder wenn man einfach sagen, ja, wieso, hast du was gegen Nazis? Und wer sagt, ja, und dann empfehle ich dann immer einen Kurs in Diversity. Ja, das ist dann nämlich richtige Vielfalt. Also man kann sich auch ruhig drüber lustig machen. Also ich würde mich selber nie als Nazi bezeichnen. Das ist ja schon ewig so ein negativ besetzter Begriff. Ne? Also wie gesagt, ich bin da auch Pragmatiker. Ich muss nicht jeden Begriff wieder reinwaschen, aber es macht keinen Sinn. Zum Beispiel radikal. Natürlich bin ich radikal. Aber radikal hat ja nichts mit extremistisch zu tun. Ne? Extremisten, das sind für mich der IS, der anderen den Kopf abhaut, nur weil sie nicht an diesen Götzendienst glauben, und extremistisch, das ist für mich eine Merkel, die mit ihrer Alternativlosigkeit ihren deutschen Hass auslebt, ja, ihren irrationalen. So, aber radikal, das bedeutet ja nichts anderes, als dem Problem an die Wurzel zu gehen. So, und das sollte doch jeder von uns machen, weil das Gegenteil von radikal ist oberflächlich.
Absolut, ja, absolut.
Ja, aber die Leute dazu bringen, das so zu verstehen und das sich auch dazu zu bekennen. Ja, wenn ich mal umfragen würde, gut, bei mir im Freundeskreis ist das nicht so das Problem, aber wenn ich mal auf eine Pegida-Demonstration gehen würde, würde mal fragen, wer ist denn hier radikal? Ja, würden die meisten Leute, hey, bin ich nicht, ne? Weil die genau nämlich diese Denkschablonen haben, die Feinde für uns vorgefertigt haben. Und das, da muss man auch sich selber einmal hinterfragen, und das ist eigentlich ein Hinterfragen, was niemals aufhört.
Was uns dann auch gleich zu einer nächsten Frage führt, und zwar von Deutsche Treue. Frank, was sind deine Ratschläge für uns Patrioten, / Nationalisten für die Zukunft? Was können wir besser machen? Worauf sollten wir uns deiner Meinung nach konzentrieren?
Ja, gute Frage. Also wie gesagt, was ich immer sage, ist vernetzen mit Gleichgesinnten, weil nur in der Gemeinschaft ist man stark. Und was kann man besser machen? Ja, dieses Authentische, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel, wenn man sich eben Begriffe zurückholt. Das Problem ist ja, dass wir irgendwann, wenn wir dieses Spielchen mitspielen, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, unsere oder unser Wollen, unsere Weltanschauung in Worte zu fassen. Das Wort darf man nicht nehmen und das Wort darf man nicht nehmen. Authentisch zu sein. Ja? Und dazu gehört es eben auch, sich so auszudrücken, dass der andere ganz genau weiß, was man meint. Und gerade mit dem Projekt mit dem Nana habe ich ja auch gesehen, dass das ja auch durchaus funktioniert. Ich meine, ich bezeichne mich da als Nationalist oder auch, weil ich ja die Volksgemeinschaft will, als Nationalsozialist. Ich habe ihm erklärt, warum er nie für mich ein Deutscher sein kann. Das war in der Folge 2, aber sachlich erklärt. Ich habe ja nicht gesagt, du bist es nicht wert, sondern einfach nur, du kannst kein Deutscher sein, so wie ich kein Chinese sein kann. Das ist eine Frage der Abstammung. Ja. Er kann eine Staatsbürgerschaft haben, aber keine Volkszugehörigkeit. Und letzteres ist das, was für mich halt eben ausschlaggebend ist. Ja. Wir können uns ja auch nicht irgendwelche Federhüte, irgendwelche Azteken anziehen, vielleicht altazekisch lernen und behaupten dann, wir wären Azteken. Das ist vollkommener Quatsch. Das geht schon in Richtung Gender Mainstream, wo man sich sein Geschlecht aussuchen kann. Jetzt kann ich mir plötzlich eine Nationalität aussuchen. Ja. Also dieses Authentische, das ist das, und das daran festhalten, um das zu verteidigen. Ich glaube, das kommt bei den Leuten auch ganz gut an, was ich ja auch an den Reaktionen gesehen habe. Ich habe Leute angeschrieben, die Videos gesehen haben mit dem Nana und haben, also eigentlich die Leute, das waren Leute, die haben vorher mit Politik wenig zu tun gehabt, aber haben auch gesehen, dass es hier nicht ganz rund läuft, hatten aber immer noch so ihre Vorbehalte von wegen rechts, doof, arbeitslos, gewalttätig und können keinen Satz gerade aussprechen. Und dadurch, dass ich ihnen das ja auch vollkommen normal erklärt habe, auch sachlich, da haben die Leute, die mich da angeschrieben haben, die haben mir dazu gestimmt. Ne? Die haben zwar auch gesagt, ja, die würden jetzt vielleicht nicht rechts wählen, oder, aber die hatten schon so einen Aha-Effekt, so einen Aufwacheffekt. Ja? Einfach nur, wie man das den Leuten erklärt. Man kann radikal sein, man muss es den Menschen aber nur vernünftig und anschaulich und in einem vernünftigen Tonfall eben erklären. Und dadurch, wenn wir das machen, denke ich, bringen wir auch die Bewegung voran. Und das ist ja auch das, was uns abhebt. Ja? Dadurch, wenn wir nämlich so ehrlich sind, bin ich davon überzeugt, dann honorieren das auch die Leute. Ich meine, man muss sich nur mal einen Demokraten anhören, der jetzt vielleicht einen Skandal hatte, wenn er schon anfängt, räume ein, gegebenenfalls etwas mit der Sache zu tun zu haben. Ja, was heißt das, ich räume ein? Heißt das vielleicht, ich kann mich nicht daran erinnern, oder entweder ich habe was gemacht oder ich habe was nicht gemacht. Dieses Rumeiern, das ist auch das, was die Leute, was denen auf den Nerv geht. Ja, weder Fisch noch Fleisch. Ja, und das ist das, wo wir eben keine Angst vorhaben müssen. Wir können sagen, wir sind radikal, wir wollen, dass unser Volk als Volk überlebt und nicht als Bevölkerung. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz gut ankommt.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Aspekt mit der, oder das, wo man halt von der demokratischen Erziehung, will ich es mal nennen, dahingehend konditioniert wurde, dass es absolut wichtig ist, ja, möglichst bei niemandem anzuecken. Das genau. Ist ja auch das, wie unsere Politiker handeln, ne? Also denen ist ja nicht wichtig, dass sie bei 80% der Leuten gut ankommen, ja, und bei 20% nicht, sondern denen ist es wichtig, dass sie bei 100% der Leuten möglichst überhaupt nicht anecken, ja, auch wenn ihnen dann 100% der Leute relativ egal sind, ne, aber das spielt dann für die keine Rolle. Und das ist halt so diese Vorstellung, ja, man darf nicht anecken, man sollte sich möglichst nicht in ein gefährliches Fahrwasser hineinbegeben, und das ist dann halt immer auch der Punkt, wo man immer sagt, aber, und dann anfängt zu relativieren, seine eigentlichen konkreten Aussagen halt dann wieder verwässert.
Genau, ist natürlich etwas. Ja, wie du schon sagtest, um diese Komfortzone halt eben nicht verlassen zu müssen. Ne?
Genau. Komfortzone. Ah, Komfort. Ist ja mein neues Lieblingswort. Komfortzone. Ja, passt ja, ne? Hat mir auch im Vorgespräch erwähnt. Ja, ich persönlich habe ja die Erfahrung gemacht, dass es, also es ist die eine Sache, die Komfortzone zu verlassen. Ja, man kann sie immer etwas weiter verlassen, ja, man muss sie halt entsprechend ausdehnen. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall schon mal auch eine Gewohnheit, die man ja, sich angewöhnen sollte, ja, dass man die Komfortzone regelmäßig verlässt. Und ich denke, gerade bei den Kameraden oder bei denjenigen, die wir Kameraden nennen können, ja, ist der Sport grundsätzlich immer ein gutes Mittel. Und du hast dich ja auch klar für Wehrfähigkeit ausgesprochen, etwas, wo ich dir auch uneingeschränkt zustimme. Und da fragt der radikale Liberale, welchen Kampfsport du empfehlst. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Ja. Machst du Kampfsport und wenn ja, welchen?
Leider nein. Also ich habe mal 20 Jahre her Kickboxen gemacht. weil ich wollte was Taugliches oder was Alltagstaugliches machen. Es gibt ja diese, also es gibt einen Unterschied zwischen Kampfkunst, also traditionellen Sachen, wie Kung Fu und Kampfsport. Und ich finde, also meine persönliche Meinung ist halt, dass alltagstauglich sind Kampfsportsachen. Ne? Weil es gibt ja diese Katas, diese Abläufe, die man da macht, gut zur Konzentration und Körperschulung sicherlich ganz gut. Ich denke aber, dass das sinnvoller ist, wenn ich auf einer Straße einen Kontrahenten habe, dass ich dann weiß, also das sind ja, Kickboxen sind ja im Gegensatz zu Kampfkunstsachen, wie soll man sagen, simplifizierte Techniken halt, ne? Gerade oder rund und dann gehe ich da rein. Und, also Kickboxen, denke ich, kann ich empfehlen. Dann, was es hier gibt für Frauen ist das, glaube ich, ganz gut. Diese Wing Chun-Geschichte, da muss man selber nicht viel Kraft besitzen, sondern man nutzt die Kraft des Gegners und wendet die dann gegen ihn an. Und dann machen wir, was ja auch jetzt so ein Trend ist, kommt halt aus Israel, Krav Maga, da habe ich mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so mit auseinandergesetzt. Aber selbst, also jeder Kampfsport oder Kampfkunst, selbst wenn es Judo ist, ist immer noch besser als nichts zu tun. Also ja, aber ich selber mache jetzt keinen Kampfsport mehr, weil also ich arbeite halt im Schichtdienst und alle 2-3 Wochen dann zum Training, dann kann ich mir das sparen. Also ich mache halt viel Krafttraining, auch Ausdauer, 3-mal die Woche, aber das kann ich mir dann halt eben so einteilen, wie ich gerade arbeiten muss und wie ich Zeit habe.
Ja, da kann ich auch wirklich nur absolut zustimmen, ja. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass man Sport macht, dass man da eine gewisse Grundkondition hat und wie man die letztendlich aufbaut, ist da nochmal eine andere Sache. Von mir auf jeden Fall der Hinweis, ich glaube, du wirst zu mir zustimmen, es ist besonders wichtig, bei welchem Sport auch immer man macht, dass man keinen langfristigen Schaden bei sich anrichtet, ja. Also eine falsche Bewegung, ja, bei zum Beispiel jetzt beim Kreuzheben, ja, wenn man sich übernimmt, kann halt wirklich gut Schaden anrichten, das sollte man auf jeden Fall verhindern, ja. Also wichtig ist, dass man, glaube ich, eine Grundkondition hat, eine gute. Frank, du hast doch nicht etwa dein Handy nicht ausgestellt.
Nee, ich hab's vergessen. Ich mach's aber jetzt mal aus.
Ja. Tut mir leid. Wunderbar. Das gibt eine Kiste Freibier.
Naja, ja genau, das ist das nächste Thema. Ne? Also nicht nur Sport treiben, sondern halt eben auch, ja, Ernährung ist genauso wichtig. Ne? Also wenn ich nur mich mit Industrieschrott und Weizenbrötchen vollstopfe und am Wochenende Alkohol ohne Ende konsumiere, dann kann ich mir den Sport auch sparen. Ne? Und das ist ja auch eine Sache der Ästhetik. Ne? Ich meine, keiner muss hier irgendwie Fitnessmodel sein oder irgendwas dergleichen, aber gesunder Geist, gesunder Körper, ne? Das muss ja eine Einheit geben. Und dazu gehört eben auch die Ernährung. Ne? Dann zahle ich halt eben, weiß ich nicht, 2 Euro mehr fürs Gemüse pro Kilo, gehe dann zum örtlichen Biobauern, den ich auch noch unterstütze, also halt regional, anstatt halt die Supermärkte fleißig mit Geld zu versorgen. Ne? Oder halt auch was die Qualität von Fleisch angeht. Ne? Ich esse jetzt auch nicht übermäßig viel Fleisch, aber wenn, dann möchte ich Fleisch in guter Qualität haben und das kaufe ich mir nicht abgepackt im Supermarkt, wo dann 2 Drittel in der Pfanne verdampfen, weil das aufgespritztes Wasser ist. Sondern hole ich mir halt eben Fleisch vom Metzger, wo jetzt auch natürlich nicht 100% garantiert ist, dass das alles sauber ist. Aber es geht ja immer darum, die Möglichkeiten und die Faktoren einzugrenzen, ne, seinen Körper halt eben zu schaden. Ne. Und da gehört eben die Ernährung genauso dazu. Ne.
Bei dem, was du gesagt hast, sind natürlich auch wieder bei der Vernetzung. Ne? Also in dem Moment, wo ich beim Biobauern um die Ecke regelmäßig einkaufen gehe, lerne ich ihn natürlich auch entsprechend kennen oder habe die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Und ja, das kann natürlich auch durchaus eine Basis eines Netzwerks, einer Freundschaft oder zumindest einer guten Bekanntschaft sein.
Ja, oder auch im Fitnessstudio. Ich meine, da quatschen mich ja auch Leute an oder man kennt sich halt so mit der Zeit, ne? Und da sehen die ja auch so, also sagte mir mal einer, wenn er mich nur so vom Hörensagen kennen würde, also das hat absolut nichts mit dem zu tun, wie ich bin, ja. Also absolut positiv überrascht. Wie gesagt, der kannte mich halt schon, ne? Aber da lernt man auch immer wieder neue Leute kennen oder die verweise ich dann auch auf meine Projekte hier mit Nana zum Beispiel, da ist auch super viel Resonanz, ne? Halt diese totale Abschottung, also jetzt total kein Kontakt zur Außenwelt, halte ich für falsch, weil wir wollen ja Menschen eben erreichen und das schaffen wir nur, wenn wir präsent sind. Ne? Deswegen, man kann überall für unsere Ideen halt eben werben. Wie du schon sagst, vielleicht beim Biobauer mit dem ins Gespräch kommen oder im Fitnessstudio oder im Kampfsportverein. Weil gerade im Kampfsportverein, da geht ja auch keiner hin, ja, wie soll ich sagen?
Der linksgrün verweichlicht ist.
Ja, erstens das und gerade jetzt bei der jetzigen Situation erleben wir auch diese Kampfschulen einen enormen Ansturm an Leuten und die gehen ja nicht dahin, weil sie Angst vor Rechtsradikalen haben, sondern eben vor Sextouristen aus dem Orient und aus Afrika. Das heißt, die sind ja dann auch schon so weit sensibilisiert, dass sie durchaus ja in unsere Richtung zumindest offen sind. Ne?
Es ist natürlich, ja, absolut, ja. Also ist auf jeden Fall eine absolute Grundlage, dass man sich gesund hält, sowohl was Nahrung angeht, also was man zu sich nimmt, als auch was man tut, ja, dass man sich gesund ernährt, dass man Sport macht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Kameraden, die ja, da bereits Schindluder getrieben haben. Und diesbezüglich fragt Marleen Folgendes. Ein gesunder Körper ist natürlich wichtig, keine Frage. Es gibt aber auch viele Menschen, die unsere, das heißt die patriotische Bewegung nahestehen, aber leider nicht mehr über die vollständige körperliche Gesundheit verfügen. Sei es, weil sie schon älter, krank sind, etc. Wie kann man diese in die patriotische Bewegung sinnvoll einbeziehen? Das heißt, sie eben gerade nicht fallen zu lassen.
Ja, fallen das auf gar keinen Fall, weil wenn einer alt wird, werden wir irgendwann mal alt. Ja, oder jeder kann mal schwer erkranken. Ne? Gut, das sind dann keine Leute, die ich jetzt bei einer Demo vorne in der ersten Reihe laufen lassen würde. Aber die können ja zum Beispiel, wenn man so eine Art Freundeskreis hat oder eine Anlaufstelle hat für Leute, die können ja dann im Hintergrund organisatorische Sachen übernehmen. Saal anmieten oder vielleicht, ja gut, alte Leute sind jetzt nicht mehr so fit, was Internet angeht, aber kranke Leute, die können dann eine Facebook-Seite machen oder eine Gruppe organisieren oder betreuen. Also Sachen gibt es eigentlich immer. Oder die können Artikel schreiben für einen Blog, für eine Netzseite. Also hat alles das, wo man jetzt nicht unbedingt körperlich fit sein muss oder wehrhaft, halt eben halt diese Hintergrundarbeit, die ja auch gemacht werden muss. Da kann man die gut einsetzen.
Tatsächlich muss ich sagen, ich würde dir da tatsächlich nicht zustimmen, weil das, was du jetzt aufgezählt hast, sind selbstverständlich wichtige Arbeiten. Aber da muss man natürlich auch geistig entsprechend fit sein. Ne? Also wir brauchen natürlich unsere eigenen Medien, wir müssen entsprechende Artikel schreiben etc. Aber gerade bei sowas ist natürlich Qualität über Quantität.
Ja gut, nur weil einer alt ist, heißt ja nicht, dass er gleichzeitig senil ist. Ne?
Ja, klar. Aber dass jemand alt ist, heißt ja auch nicht, dass er weise ist. Ja?
Nee, das nicht. Aber gut, klar. Aber deswegen. Muss das ja auch nicht unbedingt ein junger Mensch machen können, der dann nur irgendeinen Unfug zusammenzimmert. Ne? Aber jeder halt da, wo er kann und das, was er natürlich dann seinen Fähigkeiten entsprechend, das wollte ich damit ausdrücken. Ne? Und wenn einer halt alt und gebrechlich ist, dann gehört halt die Fähigkeit nicht dazu, an vorderster Front halt die Steine abzufangen, wenn die Gegendemo da ja, rumrandaliert. Ne?
Was hältst du denn von dem Aufkleben von Aufklebern? Das ist natürlich doppelt gemoppelt, aber weißt du, was ich meine? Ja, dass man halt entsprechend das eigene Revier markiert, sag ich mal.
Ja, finde ich soweit ganz gut. Ich habe ja auch für meinen Videokanal über den dritten Blickwinkel habe ich ja auch Aufkleber gemacht, praktischerweise mit QR-Codes zu den entsprechenden Videos. Also zum Beispiel der letzte war Schöne Grüße von der Köterrasse. Also das gleichnamige Video, wo hier der wie hieß er noch, hier der türkische Mensch aus Hamburg, der dann sagte Karabulut, genau, Malik Karabulut hieß der, und uns als Köterrasse bezeichnet hat. Ne, so, da habe ich dann einfach mit ein bisschen Selbstironie so ein Herzchen mit so einem Konterfei von einem Schäferhund und schöne Grüße von der Köterrasse, ein QR-Code, der direkt zu diesem Video führt. Ne, das kann man natürlich schön da kleben, wo junge Menschen sind, die finden das dann vielleicht erstmal witzig, dann gehen sie mit ihrem Telefon drauf und dann halt eben auf meinem Video. Ja. Also das finde ich schon ganz praktisch und man kann den Linken da auch ein bisschen ärgern halt vor Ort.
Absolut, ja. Das ist ja auch so ein Punkt, ja. Ich habe mir sagen lassen, man darf gar nicht einfach irgendwo seine Aufkleber hinkleben. Was allerdings tatsächlich erlaubt sein soll, ja, da bitte im Zweifel, liebe Kameraden, das nochmal selbst prüfen. Wir geben hier natürlich keinen Gewähr dafür. Was auf jeden Fall erlaubt sein soll, was mir so erzählt wurde, ist, dass wenn bereits ein Aufkleber vorhanden ist, dass man da seinen eigenen drüber klebt. Weil das halt den Aufwand, das Ganze zu entfernen, nicht erhöht. Aber das bitte dann im Zweifel nochmal selbst nachprüfen. Wir übernehmen natürlich keine Haftung dafür. Das ist auf jeden Fall wichtig an der Stelle. Nichtsdestotrotz kommen wir langsam, aber sicher zum Ende des Gespräches. Und wir haben da noch eine sehr interessante Frage, die auch wieder in diese Richtung hingeht. Ja, was können wir alle tun? Und die Frage stellt Heimatfan. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was jeder Patriot tun sollte, um die Bewegung voranzubringen, welcher wäre das?
Puh, ein Wunsch, was jeder Patriot tun sollte. Ja, vielleicht Konsequenz zeigen und das, was er sagt, auch umsetzen. Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, deine Tat bist du. Und oft ist ja das, was viele Menschen sagen, das findet sich dann nicht in den Handlungen wieder. Ja, das ist sogar, denke ich mal, noch ein Wunsch, der realistisch ist. Wenn jeder mal so diesen inneren Schweinehund, nenne ich es mal, überwindet und wirklich das lebt, vorlebt oder auslebt, was er ja auch propagiert. Ne? So dieses Weinsaufen und Wasserpredigen, das findet man leider häufig. Und ich denke, wenn da mal jeder in sich geht und wirklich dann auch ein Repräsentant nach außen seiner Weltanschauung ist, dass das uns, glaube ich, auf jeden Fall voranbringt. Und vielleicht mal so das eigene Ego zurückschrauben, diese Abgrenzung beiseite lässt und nicht guckt, bei welcher Partei oder Gruppe jemand ist, sondern vielleicht auch erstmal zu schauen, wie der andere gegenüber menschlich ist. Natürlich muss man nicht mit wirklich jedem zusammenarbeiten, das kann auch schädlich sein, aber man sieht ja, ob jemand konstruktiv ist oder eben nicht. Und mich zum Beispiel interessiert das absolut nicht, in welcher Gruppe jemand ist, ob er bei der NPD ist oder bei der IB ist oder die Rechte. Das ist mir gleichgültig. Ja. Für mich zählt halt eben der Charakter eines Menschen und was er bereit ist zu opfern.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Das sind auch gute Worte und letztendlich, ja, es ist die Komfortzone, ne, die man verlassen muss.
Genau.
Absolut. Ja, Frank. Da danke ich dir. Möchtest du noch etwas Allgemeines in die Runde sagen? Wie geht's bei dir weiter? Und ja, ich würde dir gerne noch das vorletzte Wort überlassen, bevor ich dann zum Schluss komme.
Ja, erst einmal herzlichen Dank, dass ich hier heute sprechen konnte und ich hoffe, dass der ein oder andere hier was mitnehmen konnte, was Positives, weil es wird ja immer so viel, ja, es hat ja alles keinen Sinn und es geht ja so schlecht und wir sind alle kurz vorm Sterben und man muss auch mal den Kampfeswillen mal so ein bisschen wachrütteln, ja, und dass die Leute auch Lust haben, sich für was einzusetzen. Hoffe ich, dass ich da ein wenig meinen Beitrag leisten konnte. Ja, wie geht's weiter? Ich werde natürlich den Nana nochmal auf die Füße treten, dass wir da auch nochmal vorankommen. Ja, Videoprojekte gehen weiter, die haben bei mir jetzt Vorrang. Fragen immer viele, wie es mit Stahlgewitter aussieht. Da habe ich zurzeit halt keine Zeit für. Ich muss sehen, dass ich da auch mal wieder zurande komme. Aber ehrlich gesagt finde ich jetzt wichtiger, ja, die Aufklärungsarbeit in Form von Videos zu machen. Klar, Musik ist auch Aufklärung, aber in der Regel erreicht man mit Stahlgewitter die Leute, die eh schon so sind wie wir. Bis auch Ausnahmen natürlich, ne, kommen auch mal neue Leute dazu. Aber ich denke, dass man so in so Videos Sachen eindeutiger und umfassender befassen kann oder besprechen kann als mit Musiktexten. Aber das will ich auf jeden Fall auch irgendwann mal wieder in Angriff nehmen. Also erstmal, wie gesagt, Videos drehen, da weitermachen, wachsen natürlich mit meinem Kanal. Ich kann ja jetzt auch Gäste empfangen. Das letztes hatte ich ja den Johannes Schaf. Ich will gucken, dass ich da mal interessante Leute aus dem nationalen Spektrum einlade zu Diskussionen, zu interessanten Diskussionen, kontroversen Diskussionen. Ja, das ist eigentlich so mein Ziel. Ne? Weitermachen wie bisher und ja, besser werden.
Ja, vielen Dank, Frank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Auch nochmal vielen Dank an meinen Co-Moderator Max. Ihr habt dieses Gespräch gehört also dieses Gespräch wird erscheinen auf mehreren YouTube-Kanälen, unter anderem auf dem von unserem lieben Kameraden Frank Krämer. Sein YouTube-Kanal ist der dritte Blickwinkel. Dort könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen Frank Krämer macht dort einige sehr, sehr gute, also natürlich sind alle Videos gut, selbstverständlich. Er macht dort gute Videos über die Jüde.
Hoffe ich doch.
Ja, das sind, ja, ich habe es mir angeschaut, ja. Wir sind tatsächlich auch weitestgehend auf einer Wellenlänge. Und ja, mir gefallen deine Aussagen absolut. Das ist genau, ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr davon. Deswegen, Jungs, schaut auf jeden Fall vorbei. Der dritte Blinkwinkel heißt der YouTube-Kanal von Frank Krämer. Dort kommen regelmäßig neue Videos heraus. Und unter anderem jetzt auch dieses Gespräch. Die Fragen, die gestellt wurden, wurden auf unserem Discord-Server gestellt. Das ist der Discord-Server Reconquista Germanica von Nikolai Alexander. Dort, wenn ihr dort noch nicht drauf seid, dann schaut doch bitte dort vorbei. Dieser Server ist gerade im Aufbau und ja, wir bieten hier unter anderem exklusive Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ihr bei solchen Gesprächen Fragen stellen könnt. Schaut auch bitte bei dem Geschäft von Frank Krämer vorbei, das er im Internet aufgebaut hat. Googelt einfach nach Sonnenkreuz. Dort habt ihr entsprechende Produkte, die auch zu einem patriotischen Leben auf jeden Fall gut passen. Und ja, ich bedanke mich auch an alle Zuhörer und an alle Fragensteller. Vielen Dank dafür, vielen Dank für den Abend. Und ja, Frank, würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall nochmal hören und vielleicht auch mal sehen. Bis dahin, ja, noch einen schönen Start in die Woche.
Ja, danke auch so und auch allen Zuhörern von mir alles Gute und vielen Dank, dass ihr da wart.
Ciao, ciao.